Hey, guten Morgen miteinander. Hey, mir dünkt so richtig warm in der Halle. Das erste Mal, die viel da sind, nicken mit dem Kopf. Ich bin seit vielen Jahren im Orient. Und ich möchte euch eine Geschichte reinnehmen. Ich habe einen ganz guten Freund, ich würde heute sagen, einen Bruder von mir. Ein paar, die mit mir sind gereist, kennen den, der Ali. Gerade hier ist wie Familie geworden. Und als ich frisch mit ihm anfange zusammen zu arbeiten, habe ich mit ihm Abmachung gehabt, wenn wir reisen, ist es gäbiger mit Schweizer Gruppen, ist es besser mit Schweizer Gruppen Picknick zu machen, als in ein Restaurant zu gehen am Mittag. Und so habe ich mit ihm eine Abmachung, ein kleines Picknick kostet $10, das er organisiert und so kann er etwas dazu verdienen. Ein mittleres Picknick, dann muss etwas Warmes dabei sein, $15. Und ein Riesenpicknick mit großem Dessertbuffet, richtig warm gekocht, Maklube mit Kaffee, Tee, $20. Und ich mache mit ihm ab, mittleres Picknick, $15. Und am nächsten Tag denke ich so für mich, das wäre jetzt vielleicht $5. Ein $5-Picknick. Überhaupt nicht das, was wir abgemacht haben. Und als normaler Schweizer sage ich ihm so, hey, sorry, das kannst du nicht bieten. Geht doch nicht. Vor ein paar anderen Leuten. Gut. Am nächsten Tag wollten wir zu einem Werk auf Besuch gehen und haben dort abgemacht zu essen. Dann beginnt er, ein gigantisches Buffet aufzubauen. Dann sage ich ihm, Ali, ich habe dir doch gestern gesagt, heute kein Picknick. Doch, du hast Picknick bestellt. Nein, Ali, ich habe nicht. Doch, du hast Picknick bestellt. Sag, Ali, entspann dich, ich habe kein Picknick. Und dann steht er vor mich hin und sagt, du hast mich so entehrt. Ich musste das wieder gut machen. Du hast mir alle Ehre genommen. Und so habe ich realisiert, es ist eine andere Kultur. Eine Kultur, die anders funktioniert als wir. Und ich habe immer mehr realisiert, du kannst nicht einem Buschauffeur sagen, die Scheibe ist schmutzig, Leute wollen fotografieren. Du musst es anders machen. Du musst die Ehre dieser Menschen bewahren, sonst ist es wahnsinnig schwierig, die Ehre wiederherzustellen. Und so kam ich immer wieder mit Scham in Berührung, Schamkultur. Es ist eine andere Programmierung, Windows, Mac, Schuldkultur, Schamkultur. Im Gegensatz konnten sie problemlos die Scham, nicht die Wahrheit sagen. Ich sage, spinnst du, wir sind doch Freunde, wieso sagst du mir nicht, findest du das jetzt schlimm? Was? Nur wegen dem, weil ich hätte, was eine Scheibe zu Schuld, Scham. Und ich stelle euch jetzt eine Frage, wer von euch möchte ohne Scham sein? Gut. Und jetzt könnte ich einen Test machen, halb. Und jetzt könnte ich einen Test machen und ich könnte euch sagen, okay, ich hole jetzt ein paar Leute nach vorne, du hattest die Hand oben, erzähl jetzt auf der Bühne, warum. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe durch die Reihe, ich habe mir gemerkt, wer, du kommst jetzt und sagst, warum. Was würde es auslösen? Bei einigen Scham. Also jetzt ist meine Frage, wollen wir ohne Scham sein? Willst du ein Mensch sein, stelle ich die Frage anders. Wer von euch möchte ein schamloser Mensch sein? Also jetzt hat die Hälfte des Saales die Hand, ich möchte ohne Scham sein. Jetzt frage ich, wer von euch möchte schamlos sein? Niemand? Also wollen wir jetzt Scham haben? Oder wollen wir ohne Scham sein? Und wir machen uns auf die Spurensuche heute zu diesem Thema. Und ich kann euch sagen, ich möchte eine Eingrenzung machen. Ich bin kein Psychologe und kein Arzt. Und wir werden es am Schluss nochmal sagen. Wer tief unter Scham leidet, braucht professionelle Menschen, die ausgebildet sind, dich zu heilen. Ich bin Theologe und wir machen uns auf die Spur von Scham. Und wir beantworten die Frage Adam und Eva. Wir überlegen uns, wie kam Scham in die Welt? Wir stellen uns die Frage, gibt es eine positive Scham? Und wir geben eine Antwort, gibt es eine negative Scham? Und was kann uns helfen in dem? Ich sage immer, eine Predigt im Paradies beginnt, sage ich meinen Studenten immer, die geht in die Hosen. Weil im Paradies begründet man alles. Aber heute müssen wir ausnahmsweise mal zu Eva gehen, Adam und Eva. Wir sind in der Serie der biblischen Personen, ein paar Hintergrundinfos zu Eva. Wer liebt von euch Eva? Niemand. Wer hat einen positiven Zugang zu Eva? Niemand. Wer sieht in Eva etwas Gutes? Niemand. Gibt es etwas Gutes von Eva? Nein. Ist unsere Meinung, oder? Blöde Geschichte. Adam und Eva. Wer war diese Eva? Es gibt im Judentum vier schöne Frauen. Die vier schönsten. Rahel, heißt es in der Bibel. Abigail, die mit ihren Beinen David bewahrt hat. Sarah, die selbst den Pharao zum Schmelzen gebracht hat, oder Abraham seine Frau. Und Esther, die Lieblingsgeschichte von jedem normalen, gesunden, jungen Mädchen in der Bibel, oder Königin Esther. Und die Juden sagen, es gibt aber eine, die ist außer Bewertung, weil sie pur war. Eva, perfekt. Konzentrat, Zucker, die Frau, die schönste aller Schönen, weil Gott sie so gemacht hat. Und so hat Adam und Eva eine andere Bedeutung. Juden sagen, Adam war sehr klug und Eva hat alles mütterliche Leben in die Welt gebracht. Der Name Adam heißt was? Mensch. Das wissen wir noch. Was heißt aber der Name Eva? Die Mutter des Lebens. Oder Erleben. Also Eva heißt im Judentum, sagt sie, das ist die Mutter alles Lebens. Und sie hat erlebt. Und wie erlebt eine Frau die Welt? Eine Frau erlebt die Welt. Sie hat die Barmherzigkeit gebracht. Sie hat die echte Liebe gebracht. Sie hat die echte Liebe zu den Kindern gebracht. Ganz ehrlich, ich liebe meine Kinder über alles. Wirklich, von tiefstem Herzen. Aber ich sehe Unterschiede. Kann sein, dass meine Frau mir schreibt, ich rufe nach Hause an, frage, was machst du? Ich bin am Beten, Noah hat Prüfung. Ah ja, stimmt. Ah ja, genau. Ich gehe Kaffee trinken. Ein anderes Mal, was machst du? Ah, weißt du, sie hat so einen schwierigen Aufsatz, die Anne. Ah ja, stimmt, hat sie mir gestern Abend gesagt. Ah, tipptopp. Die Mutter leidet mit. Die Mutter geht mit. Die Mutter, ist meine Beobachtung als Jugendarbeiter, wenn ein Kind drogensüchtig wird, der Vater kann schneller sagen, geh weg. Die Mutter geht mit. Sie hat das Leiden, die wahre Liebe in die Welt gebracht. Das Positive, das Gute. Schaut, neulich hatte meine Tochter Matura-Präsentation zu meiner Scham. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich eine halbe Stunde bewussten Gebetsspaziergang gemacht habe. Jesus, hilf ihr. Hilf, dass es... Sie hatte eine 6, habe ich gedacht. Vielleicht müssen wir tauschen. Ich bete in Zukunft für die Kinder und die Frau. Nein. Seht ihr? Schade, habe ich es nicht mehr. Das ist dann der Mann, oder? Das ist der Mann. So, ich mache ja was. Ah, super, war tolles. So, oder? Eva ist die reine, pure, edle Frau, die aber auch eben etwas mit verursacht hat in dieser Welt. Sie ist beerdigt in Hebron bei Abraham, Sarah zusammen mit Adam, diejenigen, die mal in Hebron war. Jetzt lasst uns in die zweite Frage gehen. Das ein paar Sachen zu Eva. Vielleicht noch abschließend: Eva ist auch die Trägerin des Leidens. Sie hat das Schlimmste erlebt, was eine Mutter erlebt. Ein Sohn wurde umgebracht von ihr. Sie hat die Schmerzen der Geburt. Sie ist die Trägerin des Lebens und somit auch die Trägerin vom Schmerz des Lebens. Jetzt lasst uns zur zweiten Frage gehen. Diejenigen, die wollen, machen mal eure Bibel auf, weil ich habe etwas herausgefunden zum Thema Scham, oder ich lese es euch vor, ganz vorne. Wir gehen heute bewusst ins Paradies mit allem Risiko, dass es nicht gut kommt. Wenn wir ins erste Buch Mose Kapitel 2 hineingehen, ist mir erst aufgefallen bei der Vorbereitung, dass es 8 Verse gibt, den dramatischen Wechsel vollziehen. Wenn ihr 1. Mose Kapitel 2, ich lese den Vers 25 vor. Und sie waren beide nackt und seine Frau und schämten sich nicht. Gut. 1. Mose 2, 25. Ich gehe 7 Verse weiter. 1. Mose 3, Vers 7. 7 Verse. Wenn wir beide zusammenzählen, 8. 7 Verse später, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und fochten Fleigenblätter zusammen und machten Schürze. Und dann kommt dieses Nackt nochmal im Vers und nochmal. Also 7 Verse, die sagen, sie waren ohne Scham und sie waren mit Scham und erkannten, ich bin nackt. Und dazwischen ist dieser Sündenfall. Jetzt eine Frage an euch. War Adam und Eva dumm und sie haben das Böse gar nicht realisiert? Was ist eure Meinung? Sie waren im Paradies, alles war Zucker, super süß, Tiere und Löwen gestreichelt und wie wir uns das vorstellen, das Böse war wie weg. Und dann irgendwie kommt dieses Böse in Form der Schlange und dann realisieren sie das Böse. Ist das eure Meinung? Nein, meine Meinung, ihr dürft eure Meinung haben, natürlich haben sie das Böse erkannt. Aber wie? Also ihr glaubt, die waren wie auf Drogen, auf göttliche Reinheitsdroge und dann irgendwie waren sie schutzlos dem Bösen ausgeliefert. Ich gebe euch meine Idee, ohne Anspruch, dass es richtig ist. Meine Idee ist, dass wir... Wenn ich euch jetzt frage, in Amerika ist eine große Opiatskrise, Fentanyl, Drogenkrise. Wenn ich jetzt sage, Davu, lass uns zusammen ein Drogenbusiness aufmachen und gleich noch einsteigen in Zwangsprostitution. Für wen von euch wäre das eine Versuchung? Nein, es gibt es. Es ist weit weg von, nein, hat nichts mit mir zu tun. Ich glaube, das war der Zustand im Paradies. Sie haben realisiert, es gibt was Böses, aber es war weit weg. Steigen wir ein, Frauenhandel, Zwangsprostitution, Erpressung, kein gesunder Mensch kommt in Versuchung, dass er das macht. Nein, nein, ich will es nicht. Es ist wie weg, aber ich weiß, dass es das Ganze gibt. Sie waren nicht dumm. Adam hat alle Tiere benannt. Es ist nicht bei uns Esel, Hund, Rind. Im Hebräischen hat ein Tier eine Bedeutung. Es ist verbunden mit einer Bedeutung. Er war schlau. Er wusste, dass er einen Wert gibt. Aber sie waren fokussiert auf das Gute und geleitet vom Guten. Ja, es gibt Böses, aber es ist weit weg von meinem Leben. Und dann kommt dieser Moment, wo sie von diesem Feigenbaum oder Traubenbaum essen, wahrscheinlich eher, also ich habe nie herausgefunden, wie man auf diesen Apfel kommt, wahrscheinlich war es ein Feigenbaum. Und Gott sagt, von dem esst nicht. Aber Freunde, wenn Gott sagt, von dem esst nicht, ist ja der Kehrschluss. Du kannst, ich weiß, dass du davon essen kannst. Sonst wäre er ja eine Marionette. Mach es nicht, setzt voraus, ich weiß, du kannst es aber machen. Und so machen sie das, und das ist mein Verständnis. Diskutiert in den Grooves darüber. Und dann passiert eine Vermischung. Der Mensch erkennt plötzlich, jetzt kommt das Gute, es kam die Erkenntnis von Gut, aber auch von Bös. Und es fand eine Vermischung statt. Und plötzlich, meine Hand ist ja auch nackte Haut. Wir sind uns gewohnt, das stört niemanden. Aber es gibt andere Körperteile, das löst Scham aus. Er sah seine Frau als total im Blick auf Gott. Wir zusammen dienen diesem Gott als Ergänzung. Und plötzlich erkannte Adam, aber ich kann sie ja benutzen, um meine Lust zu befriedigen. Ich habe ja eigene Motive. Jetzt kommen ja meine Ziele. Und das ist etwas, was ich glaube, das fand statt. Diese Vermischung, dass das Böse kommt. Und im Hebräischen ist ganz ein spannender Satz. Auf Deutsch heißt es, ich aß, wenn sie mit Gott sprechen. Hebräisch heißt es, ich esse immer weiter. Also sie haben wie realisiert, jetzt kam eine Vermischung ins Leben und ich weiß, dass dieses Negative, dieses Böse immer auch Teil von meinem Leben ist. Und meine Motive sind oft nicht rein. Ich staune immer ab, auch meinen Studenten, das ist so meine Entdeckung bei jungen Studenten. Du lachst. Ich diene von reinem Herzen Gott. Ah, super. Also ich möchte von dir lernen. Ich glaube, Adam und Eva haben realisiert, nein, es kommt ein anderer Blick. Ich schaue plötzlich auf mich. Ich weiß, dass man jemand anders umgehen kann. Es kommen egoistische Sachen. Was bringt es mir? Was dient es mir? Was kann ich machen? Wie kann ich? Und so kam die Scham ins Leben. Und jetzt werde ich euch heute wahrscheinlich etwas ärgern, weil der Schwerpunkt soll sein, Scham ist eine tolle Sache. Scham ist super. Und ich war immer, nein, Scham ist Schamkultur, alles ist schlecht, Scham ist schlecht. Scham, und nein, Scham muss man aufarbeiten und Scham ist immer negativ und es gibt nichts Gutes an Scham. Und Scham beschämt mich und ich schäme mich und ich muss das wegbeten. Und ich habe festgestellt, im Alten Testament diskutiert darüber, ist es durchaus eine positive Sache. Ich habe einen Vortrag gehört von einem Rabbiner, den ich liebe, und zu Scham, und er sagt, zusammenfassend, Scham ist eine super Sache. Mich hat das kann doch nicht sein. Wir müssen doch Scham wegmachen. Und dann bin ich in die Bibel gegangen, in die Psalme, zu den Propheten. Wie Gott sagt, ihr schämt euch nicht, schamlos seid ihr. Aber ich werde mich trotzdem euch zuwenden. Und ich habe angefangen, über das Positive zu diskutieren, nachzudenken. Und ich sage und ich glaube das und ihr dürft es total anders sehen und es mir schreiben und in Hauskreisen sagen, war komplett falsch. Eine erste Definition, und da komme ich vom Jüdischen her, Scham ist ein eiserner Zaun um die Sünde. Sie sagen, Scham bewahrt vor Sünde. Und jetzt kommt ein spannender Gedanke, meine Theorie ist, wir müssen es zusammenbringen. Ein Jude sagt, Scham ist die Freundin der Weisheit. Für uns strange. Weil sie sagen, es kam eine Erkenntnis und positive Scham hat mit Denken zu tun. Scham ist bei uns ein Gefühl, was es auch ist, ein Schamgefühl. Jude sagt, es ist ein eiserner Zaun um die Sünde. Weil ich mich schäme, wenn ich mit Gott unterwegs bin, mache ich nichts Böses. Es bewahrt mich, Böses zu tun. Mein Bruder ist Pfarrer im Kandersteg, sagt mir, habe ich ihn gefragt, was ist für dich Scham? Sagt er, es ist der Türsteher, so ein bulliger Türsteher vor der Ehre. Es bewahrt dich, anderen Menschen Schlechtes zu tun, sie zu beschämen. Scham heißt erwachsen sein. Gestern kam meine Tochter am Abend spät, hat sie gesehen, dass ich da noch was über Scham geschrieben habe oder diskutiert. Dann kommt meine Tochter in der vierten Klasse und sagt, du, was ist eigentlich Scham? Habe ich ihr gesagt, eine super Sache. Weil, und ich hatte letzte Woche, kam ich zu ihr ins Zimmer, ich klopfe eigentlich immer an, gehe rein und sie ist sich am Umziehen und sagt, warte draußen, habe ich gesagt, Scham ist eine super Sache. Es hilft dir, dich selber zu schützen. Das ist eine super Sache. Als ich in dein Zimmer gekommen bist, hast du genau richtig reagiert und gesagt, Papa, geh raus, ich will mich noch umziehen. Das ist eine super Sache. Es schützt dich als wunderbare Frau. Es gibt einen Zaun um dich. Es baut was Gutes auf. Ein Tier hat keine Scham. Ein Tier, du kannst im Zoo sein, die können vor den Leuten Liebe machen. Und darum sagt ein Jude, Denken und Scham gehören zusammen. Ein Tier hat kein Schamempfinden, weil es keinen göttlichen Verstand hat. Wer sich schämt, hat Verstand. Und ich glaube, etwas zu erkennen, ich gebe es euch als Idee, es gibt diese Idee, diese. Ich glaube, wer sich schämt, dem verzeiht man. Mein Cousin, seine Frau ist an Krebs gestorben und ich bin nicht an die Beerdigung gegangen. Jetzt ist seine Mutter am Sterben und ich weiß, in den nächsten paar Tagen wird sie wahrscheinlich sterben, also meine Tante. Und ich habe gesagt, ich schäme mich, ihn zu sehen, weil ich war geschäftlich unterwegs, aber ich hätte gehen müssen zu meinem Cousin, seiner Frau und der Beerdigung. Ich habe ihm geschrieben, ich habe ihn angerufen, ich habe es ihm erklärt, aber ich schäme mich, dass ich nicht gegangen bin. Und ich glaube, wenn er spürt, es ist mir wirklich nicht, ich habe eine falsche Entscheidung, ich schäme mich, dass ich nicht an der Beerdigung deiner Frau war, weil ich geschäftlich im Ausland war. Es tut mir leid. Und so sagen Juden, einem Menschen, der sich schämt, dem verzeiht man. Und das sagt auch David, schaut mal in den Psalmen, David sagt, ich liege Tag und Nacht in Scham vor dir, weil ich weiß, du bist der wahre Gott. Und ich sage positive Scham, und wir haben heute wenig Zeit, positive Scham, ich habe eine Puppe mitgebracht, also, ist jetzt weiblich, ja. habe keine andere gefunden. Es geht nicht um die Aussage, sondern ich glaube, positive Scham sieht Gott. Positive Scham achtet Gott. Du hast mir geboten, ich werde das machen. Du sagst mir, ich soll nicht Ehe brechen, ich mache es nicht. Positive Scham setzt eine Grenze. Und das brauchen wir. Positive Scham setzt Grenzen. Das ist etwas Gutes. Nimm nicht von der Frucht. Und Eva hat gedacht, in jüdischem Verständnis, es kann ja nichts Negatives sein, weil sie sieht schön aus. Etwas Schlechtes muss giftig sein. Das ist ihre Überzeugung, dass sie sagen, sie hat gedacht, nein, es kann ja... Und Gott sagt, etwas, was gut aussieht, kann schlecht sein. Und etwas, was schlecht aussieht, kann gut sein. Ich glaube, positive Scham achtet den Nächsten. Positive Scham hat viel mit Reden zu tun. Und ich habe das mitgenommen. Achtet euch mal, diese du kannst nicht, du bist nicht, du hast nicht. Das beschämt fast immer Menschen. Das beschämt fast immer Menschen. Du kannst nicht gut Gitarre spielen. Das kannst du nicht. Du bist das. Diese Sachen beschämen am Schluss Menschen, weil sie Ehre wegnehmen. Du hast das. Du kannst nicht Geschäfte machen. Du hast das gemacht. Du hast das gemacht. Und ich glaube, man könnte das auch aufhängen, wir müssen in unseren Worten vorsichtig sein. Wir können Menschen beschämen. Und ich glaube, positive Scham ist, ich kämpfe für die Ehre von Sarah. Ich kämpfe für die Ehre meiner Brüder. Ich kämpfe für meinen Vater. Es kam einmal ein Mann zu mir, der hat meinen Vater beschämt. Mich und meinen Vater, wie nie im Leben zuvor. Es war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Er hat eine Atombombe gezündet. Und ich bin nach Hause und das Schlimmste war, dass er meinen Vater so verletzt hat. Und die Bibel ist radikal in dem und sagt, hey, wenn dein Vater und deine Mutter, der Mensch und die Trägerin des Lebens als würdig erachtet wurde, dich auf die Welt zu stellen, das ist ja der innerste Kern von Ehre, nicht schönreden. Beschäm nicht deinen Vater, setz dich für seine Ehre ein. Es kann nicht sein, dass du nicht die innerste Würde achtest, dass dein Vater würdig war, dich zu zeugen aus Gottes Sicht. Es war für mich schlimmer als meine Entwürdigung. Positive Scham ist, ich lese nicht das Tagebuch unserer Tochter. Weiß ich, also ein Beispiel. Ein normaler Mensch mit positiver Scham geht keine Mutter ins Zimmer der Tochter, wenn sie in der Schule ist und das Tagebuch liest. Ein Mensch mit positiver Scham wird nicht seinem Kind eine versteckte Tracking-App geben, damit er kontrollieren kann, wo es ist. Eine positive Scham ist, wenn ich Kritik an einer Person habe, mache ich es nicht vor Menschen, ich nehme sie weg. Scham hat eine positive Seite, dass wir Gott lieben. Und ich glaube, manchmal geht diese Scham in unserer Gesellschaft runter. Habt ihr auch das Dschungelcamp oder wie heißt es, Deutschland sucht den Dschungelstar oder irgend sowas, hat wieder angefangen. Und da war diese Schumacher, ich bin Schumacher-Fan und google immer wieder auf Motorsportseiten und dann zeigst du dir ja immer, was du suchst und googelst, kommt. Und ich sehe immer wieder diese Frau Schumacher, die dort war und wie man ihr Leben ausschlachtet. Wir werden mitschuldig an der Beschämung dieser Menschen. Wir ergötzen uns an der Beschämung dieser Menschen. Wenn wir Leute, wie man heute zum Teil in den Medien über Menschen hergeht, ich beschäme mich mit und meine Latte wird immer tiefer. Ich setze immer weiter runter. Schaut, wenn ich eine Christin, nächstes Marktplatz wird eine junge Frau aus Bethlehem kommen zu uns auf Besuch. Und ich habe sie gefragt, ob sie im nächsten Marktplatz etwas erzählt, aus ihrer Sicht über den Konflikt. Wenn ich mit ihr im Sommer hierher kommen würde, sie ist Christin, die gleiche Bibel wie wir, und ich würde mit ihr in ein Schwimmbad gehen und sagen, schau, du kannst das Bikini von irgendjemandem, ich habe es ausgelehnt bei einer Freundin, und sie müsste so in unseren Badekleidern ins Bad. Sie wäre so beschämt, sie würde davonrennen. Weil sie es sich nicht gewohnt ist. Wir sehen Scham, kann man immer tiefer machen. Und ich gebe euch ein letztes Beispiel. Ich hatte einmal so einen Kulturschock, Schamschock. Ich war in Jordanien und dann im Iran längere Zeit und bin dann nach Tel Aviv gekommen und meine Familie war dort. Und das ist mir ein einziges Mal im Leben passiert. Ich komme zurück aus dem Iran und Tel Aviv ist eine schamlose Stadt, modern, sündig. Es ist einer der Treffpunkt von allen Gruppierungen. Es ist eine total pulsierende, moderne Stadt. Man liebt es oder hasst es. Ich liebe es, trotz all dem, man hat überall, es ist einfach, ihr müsst es selber sehen, es ist eine Stadt voller Sünde. Und ich komme zurück, ein paar Wochen nur im Orient, man sieht so viel Haut von jeder Person, man zieht sich an, ich auch als Mann. Und ich komme zurück und schreibe meiner Frau, man weiß ja nicht vom Flughafen, wo seid ihr? Ich komme dann zum Strand, wo wir immer sind. Und ich komme dahin und es hat überall so öffentliche Fitnessplätze und ich komme dahin und ich sehe meine Kinder mitten in den Männern, solche Badehosen, solche am Pumpen und meine Frau im Badkleid. Ich hatte einen Schock. Aber ich war ja einen Monat vorher auch da. Es war traumatisch. Es ist mir nie passiert. Wie kann meine Familie da sein? Die Männer sind ja nackt. Ich habe gesagt, sofort zurück in die Ferienwohnung. Das nennt man Schock. Ich hatte das nie vorher und nachher. Dann waren wir am Abend da, dann bin ich rausgegangen und durch dieses Party-Ding und da waren Leute auf dem Boden, wie bei uns, Bettler, das siehst du im Iran nicht. Und ich habe gedacht, was passiert hier in dieser Welt? Der liegt am Boden, da ist einer mit einer Matratze. Ich war 24 Stunden von der Rolle. Nein, es ist meine Welt. Und ich helfe mit, die Latten über Ehre immer tiefer zu setzen. Und lasst uns jetzt über die negative Scham ein paar Gedanken machen und ich weise nochmals darauf hin. Ich bin kein Therapeut und wir haben im GPMC super Therapeuten. Ich habe mir überlegt, Namen zu sagen, aber ich weiß von 3 Personen, die das arbeiten, habe ich gedacht, Scheiße, wenn ich die 4. vergesse, dann ist der böse auf mich. Wenn ihr spürt, auch durch dein Zeugnis, das löst was aus, eine tiefe Verletzung der Ehre des Menschen braucht Aufarbeitung. Ich werde nicht da sein und sagen, 1, 2, 3. Ich habe das auch erlebt. Aber ein Mensch, der zutiefst beschämt wurde, entehrt wurde, der braucht aus meiner Sicht auch gute Auswege. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, mein Bruder hat mir gesagt, schau, er doktoriert im Moment an der Uni Bern und er hat ein Buch gelesen über Scham und sagt, es objektiviert den Menschen. Jetzt komme ich zur negativen Scham. Es macht dich zum Objekt der Menschen. Du bist nicht mehr aktiv, sondern du wirst beobachtet. Ich würde sagen, negative Scham ist wie eine Lupe, und du hast das Gefühl, die ganze Welt schaut mit dem Vergrößerungsglas auf meine Fehler im Leben. Ich laufe herum und alle Felsstecher sind auf mich gerichtet. Wie mich Menschen sehen, wie Menschen mit mir umgehen, was Menschen über mich denken, das ist Objektivierung dieser Scham. Ich glaube, negative Scham, und das ist das, was wir auch im Zeugnis gehört haben, negative Scham führt zu einer Vermeidung. Scham heißt Flucht. Scham heißt Rückzug. Und ich hatte in meiner Ausbildung hatten wir, ich und Hänel und Cornelia waren beim Super-Psychologen und der hat mit uns so Seelsorgemodelle studiert. Ich weiß, man kann es nicht lesen von hinten, aber ich sage es euch, Vermeidung, er hat immer gesagt, es gibt 4 Grundmechanismen. Schutz, Flucht und Forderung. Ich schütze mich vor Menschen, die mich beschämen. Ich wurde so verletzt in meiner Ehre, ich gehe diesen Menschen weg. Ich flüchte. Ich ziehe mich zurück. Und die Folge von Vermeidung ist immer, es fließt in meinem Leben keine Liebe mehr. Du stirbst als Mensch innerlich ab. Man wird zu einem Objekt. Man fragt sich, warum konnte ich das tun? Das hat Exxon hat mir das geschickt, oder vom Sachs, Josef Sachs, der sagt, negative Scham ist, warum ich? Der Blick ist auf mich gerichtet. Warum schauen mich alle so an? Warum bin ich hässlich? Warum habe ich keinen besseren Job? Warum können alle in die Ferien? Warum habe ich so eine kleine Passion? Warum? Wieso bin ich so schlecht? Was ist mit mir los? Warum schauen alle auf mich? Ich schäme mich. Und da gibt es kleine Sachen. Ein Freund kam mal vor mir, zu mir, ein Beispiel, ein super Freund, wir haben zusammen eine Ecclesia gegründet und der kommt am Jubiläum, am 25-Jahre-Jubiläum zu mir und sagt, Adi, erinnerst du dich noch an diesen Abend, als wir zusammen auf der Bühne waren und dann hat uns die Moderation gesagt, wir müssen beide ein Huhn spielen als Einstieg. Er sagt, nein, ich erinnere mich nicht mehr. Dann sagt er, ich habe das bis heute, wenn ich ans Ecclesia gehe, nie aus meinem Kopf rausgebracht. Ich habe mich so blamiert vor den Menschen. Und heute feiern wir 25 Jahre Jubiläum. Würdest du für mich beten? Habe ich gesagt, wirklich? Uiuiui, war es dann so schlimm? Wir waren ja zu zweit. Das ist die falsche Frage. Es hat ihn beschämt. Und dann habe ich gesagt, okay, da habe ich Glauben. Das ist ein Push von Gott, ein Anstoß. Komm, wir beten. Und wir weisen das weg. Hey, es ist ja 25 Jahre her, alles ging gut. Er hat sich so geschämt, dass immer noch, wenn er am Erklärs ist, ihm dieses Bild. Ich habe mich so bloßgestellt vor allen Menschen. Ich habe mich so unter der Lupe gefühlt. Es fand so eine Entblößung statt. Ich war so nackt. Und schaut, wir alle haben dieses Negative. Ich bin geschieden. Ich schaffe die Beziehung nicht. Das kann sein, kleine Sachen. Du bist am Beach, ich als Mann, und du siehst heute, alle sehen heute super aus. Und du kommst mit deinem Bauch und denkst, also gehe ich jetzt da nach vorne? Nein, ich flüchte besser. Nein, ich lese. Nein, ich gehe nicht ins Wasser. Nein, ich mache da nicht mit. Nein, ich schaue mich alle an. Nein, wenn ich mit all diesen trainierten Leuten vom GPMC, Joschs und Imhoffs und dann komme, nein, ich spiele nicht mit, weil ich verliere 20-0, 20-0, 20-0. Nein, ich mache nicht mit. Das ist eine niedrige Form von Flucht, von Forderung. Weißt du, ich lese. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese lustigen Leute, oder? Ist es euch auch schon aufgefallen, dass du irgendwo einen Beach hast und die Poser sind da und dann kommt einer so und der macht die größte Show, der tanzt auf dem Tisch und hat, er macht vielleicht, ist er wirklich Scham befreit in dem und vielleicht macht er Kapital aus dem und er tanzt und jubelt und sind die lustigsten Leute. War mal so auf einer Reise, da war einer dabei, wirklich so, dann hat er immer noch so enge Tiefen. Dann machte er am Abend, als die Party losging, er stand auf dem Tisch. Es war super und ich habe gedacht, wow, das ist ein echt toller Typ. Also der ist befreit. Und wir kennen alle diese kleinen Sachen, das Vermeidende. Und es wird so stark, dass du nicht mehr aktiv bist. Du bist nicht mehr prägend. Es kommt diese negative Sicht aus dem Paradies in dein Leben, diese Vermischung. Nein, du bist nicht mehr auf Gott fokussiert, auf dich. Nein, deine Negativität bestimmt dich. Nein, du wirst passiv. Und ich möchte ein letztes Bild bringen und dann sind wir schon, ihr seht, es ist nur so eine Einführung heute Morgen. Und ich hatte einfach so den Eindruck, es ist eine Schatztruhe, ich weiß nicht, ob man es sieht von hinten. Und ich hatte so den Eindruck, dass bei allem eine große Gefahr steht und Scham eine grundsätzliche Frage hat. Gott hat in dein und in mein Leben einen Schatz hineingelegt. Gott hat in dein und mein Leben einen Reichtum hineingelegt, ob du groß, dick, klein, dünn, arm, reich, schlau, vermögend, unvermögend bist. Und Scham und Menschen, die negativ das erleben oder wenn wir negativ sind, nehmen wir immer wieder was aus diesem Schatz eines Menschen heraus. Debbie, du kannst nicht. Du bist nicht. Du hast nicht. Du tust nicht. Du kannst nicht. Der andere kann es besser. Ich wähle den. Und ich glaube, Freunde, als Christen haben wir eine Aufgabe, die Schatztruhen im Leben der anderen Menschen zu füllen. Ich glaube, wir haben als Eltern die Aufgabe, die Schatztruhen unserer Kinder zu füllen. Und wenn du in unserem dämlichen Schulsystem, wo Deutsch, Franz und Mathe das Maß aller Dinge ist, und dein Sohn ist ein Designer und kann mit 8 Jahren Comics zeichnen, aber wenn er Deutsch, Franz und Mathe nicht hat, kann ich dir garantieren, er wird 9 Jahre sich durchleiden, weil er genau in diesen Fächern schwach ist. Und irgendwann ist sein Mechanismus Schutz, Flucht, Forderung. Und es ist unsere Aufgabe, das zu füllen und zu sagen, weißt du was? Ich habe eine reine Sicht auf dein Leben und das hat deine Mutter. Nein, vielleicht erfüllst du nicht alle Erwartungen, aber. Und ich glaube, bei Scham und Beschämung ziehen wir diese Sachen aus dem Leben ab. Und ich möchte dich nochmals nach vorne bitten. Wir haben abgemacht, dass wir zwei Teile machen von diesem Gottesdienst. Und mir wurde etwas bewusst. Ich glaube, Scham ist ein Mechanismus und wir brauchen eine Strategie. Scham ist ein Mechanismus und ein Mechanismus wird mit einem Mechanismus überwunden. Ich sage nochmal, wenn du tiefe Beschämung hast in deinem Leben, glaube ich persönlich und würde ich dir sehr Mut machen, geh zu einem wirklich ausgebildeten Person, die dir hilft, diesen Mechanismus zu überwinden. Ein System wird mit einem System überwunden. Und du hast gesagt, dass du uns nochmals mit hineinnimmst. Was hast du? Ich habe dir das gesagt und hast du gesagt, ah ja, stimmt, so war es bei mir ja auch. Ich habe ja auch so Mechanismen entwickelt. Nimm uns doch nochmal mit. Was hast du gemacht, um aus dem herauszukommen?
Darf ich auf Berndeutsch?
Ja, klar.
Ich glaube, mein erster Schritt war, zu erkennen, dass meine Scham mich von Gott trennt und dass ich mich von Gott zurückziehe. Und dass, wenn ich Befreiung erleben will, ich die Scham und auch das, was mich eben trennt, von Gott ans Kreuz bringen. Und eigentlich der Kreislauf, der die ganze Zeit auf mich schaut und einfach, es dreht sich alles um mich, was ich erreichen will und ich arbeite es nicht und es löst wieder Scham aus, dass ich den ganzen Kreislauf wieder durchbreche und auf Jesus schaue. Und ich denke, die erleben dort vielleicht wie eine sofortige Befreiung, dass wie von einem Moment auf den anderen dass sie gut ist. Bei mir war es aber wie ein Prozess, der mich Gott hat durchgeführt hat. Und ein wichtiger Punkt war auch, dass ich gelernt habe, einfach das Zudecken, das die Scham bewirkt, der Rückzug, dass ich dort wie von Anfang auftue und darüber anfange, eben zum Beispiel mit meinem Mann oder im Live-Groove, einfach wirklich wie aufdecken und eigentlich das Gegenteil wie von dieser zudeckenden Scham machen. Und eben der wichtige Schritt, den ich wie vorher schon gesagt habe, wie die Wahrheiten, die Gott mir zusagt, wie immer wieder proklamieren. Ich glaube nicht, dass das wie etwas mit nur so positivem Denken zu tun hat, sondern dass wirklich wir eine Waffe haben. Und das ist das Wort Gottes, wo wir in die Hand nehmen und brauchen, einsetzen in dem Kampf, wo wir täglich drin sind. Und einfach wie den Kampf dürfen kämpfen, wo der Feind uns wie auch angreifen will, dass wir eben wie immer wieder in den Kreislauf kommen von auf uns selber schauen. Er will, dass wir uns zurückziehen von Gott. Und dort dürfen wir wie den Kampf kämpfen mit dieser Waffenrüstung, die wir zur Verfügung haben. Genau.
Hey, vielen Dank. Strategie. Ich habe dir mal gesagt, du hast wie einen Schirm aufgebaut und gelernt. Es ist nicht irgendwie so ein Schirm von uns manchmal. Könnt ihr euch vorstellen, es muss wie ein Schirm übers Leben kommen, der dich behütet. Und ich möchte es abschließen in einem zweiten Bild. Ich glaube, was Gott macht, wenn wir über Scham reden. Ich glaube, Gott beginnt, und das haben wir uns heute Morgen gewünscht, als erstes der Blick auf Gott. Und ich glaube, Gott kommt, und das ist unser Jesus. Der sagt, und ich glaube, das ist das, was wir erwarten auch von Gott. Ich glaube, Gott kommt mit Ehre über dich. Und in dem Moment, wo du aufdeckst, und du hast uns, danke für deine Ehrlichkeit, kommt Gott und sagt, weißt du was? Schau, ich decke dich zu. Ich komme mit dem Echten. Ich nehme diese Vermischung von ich muss und du kannst nicht und du sollst und warum und ich habe versagt und ich schäme mich, nehme ich weg und ich decke es mit meiner Wahrheit. Ich bringe dich zurück in diesen Zustand, in dieses Reine. Vertrau mir. Meine Sicht über dich ist gut. Ich gebe dir Ehre. Ich weiß, Menschen sagen, du hast, du bist, du kannst, du tust, ich mache, ich schaue, ich beschäme. Aber ich glaube, Jesus kommt und sagt, und sehen wir überall in der Bibel, steh auf. Wer weitergeht, geht weiter. Wer nicht weitergeht, geht nicht weiter. Ehebrecherin, mir kamen so viele Geschichten in den Sinn, die am Boden lag, beschämt von all diesen Männerblicken. Und er sagt, steh auf. Steh auf. Es ist gut. Es ist gut. Komm zurück in das. Und das ist unser Wunsch. Und so möchten wir jetzt nochmals in ein Lied hineingehen. Lass uns fokussiert sein auf Gott. Wir haben beide gesagt, es braucht Strategien. Ein Mechanismus wird mit einem Mechanismus überwunden. Komm zu uns. Wir haben Adressen von solchen Leuten. Aber wir glauben auch, dass heute Gott etwas anstoßen kann. Vielleicht hast du was Kleines. Ich bin nicht, ich war immer in der Schule, ich habe das. Lass beten. Paulus, und das ist mein letzter Wunsch, Sarah und, ich glaube, Sarah und Exxon werden auch was sagen. Ich habe so einen Wunsch für uns Männer. Schaut, Männer, so meine Generation ist im Zeitalter des Strebens. Hey, was hat Paulus gesagt? Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Lasst uns aufstehen und sagen, auch wenn meine Ehre beschmutzt wird, ich richte meinen Blick und ich lebe für Gottes Ehre. Ich glaube, die tiefste Ehre von einem Mann und die höchste Auszeichnung auch gegenüber seinen Kindern ist ein gottesfürchtiger Mann, der für die Ehre des Königs lebt. Ich bin überzeugt, dass meine Kinder einmal sagen werden, ah, danke, er hat uns ein Haus und das hinterlassen. Aber er war ein Mann, der für die Ehre von Gott gelebt hat. Ich glaube, das sollte unser Vermächtnis sein. Und wenn wir uns schämen für Jesus, lasst uns aufstehen. Und ich lade euch ein, ich werde beten jetzt und dann steht doch auf, dass wir zusammen in einen Worship hineingehen und dann werden wir den Gottesdienst abschließen. Und Jesus, ich weiß nicht, wo wir stehen in unserem Leben. Aber ich weiß, dass uns die Geschichte vom Paradies eine Lehre ist. Es geht weiter. Egal wie die Beschämung von Adam und Eva war, egal wie klein sie sich gefühlt haben in ihren Feigenblättern, hinter einem Busch versteckt, es kam dieser Gott und sagt, steht auf. Es geht weiter. Ihr seid der erste Mensch und du bist die Mutter des Lebens. Und Jesus, wir beten, dass da, wo Beschämung in unserem Leben ist, kleine Aussagen, große Aussagen, dass du uns heute anstoßen kannst. Jesus, ich bete auch speziell für uns Männer. Ich glaube, unsere tiefste Berufung als Mann ist, wir kämpfen für die Ehre des Herrn. Und Ehre ist die positive Form von Scham. Ich will Gott Ehre geben mit meinem Leben. Und Jesus, wir beten um eine Befreiung von uns Männern, dir zu dienen und zu leben für deine Ehre. Weg von mir, weg von meiner Beschämung, hin auf dich, mein Gott. Amen.